Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on a Tape. Und wir sind wieder zurück mit Update 26, denn wir haben letzte Woche eine Folge geschoben. Nach langer, schwerer Krankheit ist auch jetzt Alex wieder zurück. Huste doch mal bitte ins Mikrofon, Alex.
Später.
Dankeschön, Dankeschön. Das heißt, eine Woche aufgeschoben. Wir müssen viel nachholen. Wir haben jede Menge Releases, über die wir reden müssen. Wir geben nochmal einen Rückblick über die Oscars dieses Jahr. Es gibt Neues von Disney und Blockbuster-Fortsetzungen, auf die wir uns so freuen können. Bei den Trailern gibt's Jesse Eisenberg in einer ungewohnten, ernsten Rolle. Es gibt die erste Vorschau zum neuen Film von Wes Anderson und auch Netflix schiebt neue Serien nach in Form von epischen Jugendabenteuern und übersinnlichen pubertären Geschichten. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
Hallo und herzlich willkommen da draußen zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den man wirklich braucht. Totgesagte leben länger.
Das klingt so auf jeden Fall, ja.
Ja, so, ich bin zurück. Entschuldigt die lange Pause. Es ist aber trotzdem irgendwie scheinbar was dabei auf der Strecke geblieben. Dem aufmerksamen Zuschauer, Zuhörer wird es aufgefallen sein. Ihr könnt jetzt nur noch zu meiner virtuellen Linken hoffentlich herauskriegen, dass Ronny immer noch neben mir sitzt. Oder Danke. Auch nicht, weil tut er eigentlich irgendwie nicht.
Irgendwie aber doch schon, Alex, oder? Weil das Problem ist...
gefühlt bist du immer zu meinem Linken.
Immer zu deiner
Seite
Linken
in deinem Herzens. Ja, genau, sehr, irgendwie so.
Sehr schön. Denn alle, die uns jetzt hören, die haben alles richtig gemacht. Alle, die uns hören, ja doch. Haben,
ja, die sind die Einzigen.
Ja, die sind die Einzigen, denn die alle, die auf, die uns jetzt hören und nicht sehen können, die haben auch alles richtig gemacht. Und die, die uns auf YouTube zum Beispiel nicht mehr sehen können, die sollten jetzt was anderes machen.
Ja, aber die wissen das ja jetzt nicht, weil sie hören es ja offensichtlich nicht. Also ich verstehe nicht, worauf die jetzt genau hinaus wolltest, um ehrlich zu sein.
YouTube ist tot. Wir haben uns getrennt und es wird keine Folgen mehr auf YouTube geben. Ne? So viel kann man sagen.
Der König ist tot, lang lebe der König.
Genau, und hätte man hier groß den Teaser gemacht, hätte ich gesagt, Alex und ich, wir trennen uns. Es wird kein Insert mehr geben. Sternchen auf YouTube.
Ja, wir sind ja aber hier so keine solche auf Clickbait angewiesenen.
Nee, das stimmt nicht, genau. Ich komme mir vor jetzt ein
das
bisschen.
Das stimmt nicht. Doch, wir sind auf Clickbait angewiesen, ja, du hast recht.
Ich komme mir jetzt ein bisschen vor wie bei der 5 Millionen Dollar Mann. Ne? Wir haben die Technologie und wir können es machen. Wir sitzen jetzt quasi remote zusammen. Wir sehen uns jetzt nur noch digital und nehmen das Ganze auf, denn der Grund ist, ich ziehe weg. Genau, das ist der Grund. Ich habe meine Sachen gepackt, habe meinen Job an den Nagel gehängt und verschwinde. Aber wir wollen das ja auf jeden Fall weiterführen. Das heißt, remote, richtig.
Genau, wir haben also geguckt, wie kriegen wir das irgendwie weiter gestemmt, weil uns das als Projekt beiden sehr am Herzen liegt und haben in unseren ganzen Tests, die wir gefahren haben, festgestellt, das geht, wa? Irgendwie kriegen wir das schon hin, ja.
Ich habe auch mal gegoogelt. Wir sind, glaube ich, nicht der einzige Podcast. Aber ich finde es dann trotzdem...
Ja, sowieso nicht. Aber ich persönlich war ja skeptisch, hatte ich ja gesagt, ob diese Magie noch quasi
erhalten bleibt.
Erhalten bleibt. Ich meine, das werden wir jetzt eh rauskriegen, ob das wirklich so ist. Und aber so oder so würde mich interessieren, falls die Leute irgendwie Feedback haben zur, keine Ahnung, veränderten Tonqualität. Ist besser, ist schlechter. Ist die Magie noch da? War die jemals da? Dann wären Kommentare jetzt nach anderthalb Jahren auf jeden Fall mal wichtig, glaube ich.
Und wir würden trotzdem nicht aufhören.
Das ist richtig, weil unterm Strich machen wir das, glaube ich, weil wir Spaß an der Sache haben und weil ich mich und ich glaube auch alle in meinem nächsten Freundes- und Bekannten, Familienkreis, wie auch immer, sich freuen, dass ich den ganzen Kram einmal die Woche aus dem System gespült kriege und sie dann damit nicht belästigen muss, sondern ich das hier mit dir machen kann.
Nochmal, ne, in der aller zweitesten Folge, die wir jetzt gemacht haben, haben wir ja gesagt, das ist ja eine Art Selbsttherapie.
Ja, ist es immer noch gefühlt.
Und wenn man halt nicht zusammensitzen kann, dann halt gerne so.
So, und all die mich jetzt kennen, denken sich, um Gottes Willen, wie wäre der Junge drauf, wenn er das nicht jetzt schon seit anderthalb Jahren machen würde?
Naja.
Denk da mal drüber nach. Genauso
wie bei mir
aus.
Damals. Du würdest mir wahrscheinlich immer meine komplette Mittagspause rauben. Und andersrum.
Ich wollte gerade sagen, dass es nur deine Mittagspause gewesen wäre. Sei es drum,
vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine Special-Sendung und verabschieden uns so wirklich so Shake Hands, ne? Und machen nochmal einen Rückblick, wie wir es schon oft gemacht haben.
Ja, also wie gesagt, ich war leider krank, muss mich entschuldigen, habe immer noch leichten Reizhusten. Kann also sein, dass ich mich immer mal hier wegdrehen muss von dem Spaß. Ich hoffe, dass es nicht allzu sehr ins Mikro gehuste zu hören bekommt, ja, du und die Zuhörer da draußen. Aber wir haben eine Folge verpasst, das heißt, wir haben bestimmt ein bisschen was, über das wir sprechen müssten. Von daher,
genau, so
und auch
aus.
Um meine Stimme noch ein bisschen zu schonen, kann ich ja jetzt erstmal, da es eine Update-Folge ist, an dich übergeben. Mit dem Segment der
Releases.
Siehst du, es funktioniert trotzdem noch. Vielleicht mit einer 13. Sekunden zu langen Pause, aber fuck it.
Was kommt in die Kinos? Was könnt ihr euch demnächst vielleicht auch auf den Streaming-Plattformen angucken? Und ein kleiner Recap zur letzten Woche, die wir jetzt quasi ausgesetzt haben. Da kamen nämlich alle auf ihre Kosten, die Hundefans sind. Was kam letzte Woche in die Kinos? Call of the Wild, also Ruf der Wildnis mit Harrison Ford, Platz 2 in den USA der Kinocharts, direkt nach Sonic the Hedgehog, also viel CGI schreckt die Leute anscheinend da nicht ab.
CGI-Igel versus CGI-Doggo.
CGI-Hund. Dann Lassie, eine abenteuerliche Reise, eine deutsche Neuinterpretation von Hanno Olerdissen.
Und so, genau. Auf alle, die sich jetzt kurz gerade wundern, es gibt einen Grund, warum ihr noch nichts davon gehört habt.
Und ein dritter Film, Der Hund bleibt, von Ivan Attal.
Ja, ich erkenne ein Schema.
Du erkennst ein Schema von den Releases letzte Woche, ja.
War es irgendwie die Woche des Hunds oder so?
Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich mit dem chinesischen Kalender nicht so aus.
Das ist ein heikles Thema, ne? Du weißt, da gibt es so ein Fest, wo die da Hunde quälen. Und ich glaube, das wurde jetzt wegen Coronavirus abgesagt.
Oh, apropos Coronavirus, Mission Impossible wurde auch abgesagt erstmal.
Ja, die Dreharbeiten liegen auf Eis, ne?
Ja,
habe ich
auch
gehört, ja.
Die wollten in Italien anfangen, in Venedig, und haben gesagt, naja, zum Schutz der Crew und weil wir das Land ja nicht noch weiter stressen wollen, damit 200 Crew-Leuten, die in Venedig einfallen, komm, wir schieben das mal noch ein bisschen.
Macht vermutlich Sinn. Ich meine, die letzten Dreharbeiten wurden pausiert, weil sich der Tom Cruise das Bein, der Fuß gebrochen hat, wie auch immer.
Teufelskerl.
Schwierig.
Gut. Aber gucken wir uns doch die aktuellen Releases an. Was könnt ihr euch zum Beispiel ab heute im Kino angucken? Und von uns lang ersehnt The Invisible Man, der Unsichtbare von Lee Whannell mit Elizabeth Moss in der Hauptrolle.
Müssen wir kurz drüber sprechen, weil Lee Whannell, Regisseur von Upgrade, ziemlich großes Favorite von unserer Seite, können es nicht oft genug betonen, kriegt richtig doll gute Kritiken. Ich war ja unheimlich skeptisch.
Ich habe aber auch schon skeptische Sachen gelesen, die gesagt haben, ist ein bisschen zu lang und verläuft sich so ein bisschen, aber...
Ja, aber wie gesagt, bei mir kam dann direkt so dieses Hollow Man hoch und der Trailer selber hat mir vielleicht auch schon zu viel verraten. Kritiken klingt, als wäre es eine solide Sache. Ich finde nur leider keine englische Vorstellung hier in der Region, was mich mega abnervt.
Das ist traurig. Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht geguckt.
Ja, kannst du dir dann klemmen.
vielleicht hast du ja bei dem nächsten Film dann ein bisschen mehr Glück, und zwar The Gentleman, neuer Film von Guy Ritchie mit einem riesigen Cast, Matthew McConaughey, Hugh Grant, Charlie Hunnam und wer noch alles dabei ist, und scheint so, dass er nach Aladdin jetzt ein bisschen wieder so back to the roots geht, hat man ja schon damals bei der Trailer-Rezension hier ein bisschen besprochen.
Ja, kommt auch mega gut an, ne? Also da wurde ihm ja gesagt, hier, bester Guy Ritchie-Film seit Snatch, Cast gibt ihm recht, er geht ja wirklich dorthin, wo er auch herkommt, so ein Stück weit, und der läuft jetzt tatsächlich in Englisch, ja. Mit dem habe ich jetzt geliebäugelt, alternativ.
Also für alle, die keinen Plan haben, ist eher so eine Gangster-Satire.
Genau.
Überzeichnet, auch ein bisschen vulgär, ein bisschen brutaler auch in der Inszenierung.
Wer jetzt nicht weiß, was Guy Ritchie so wo der herkommt, dann
ja.
Spult noch mal ein paar Folgen zurück vielleicht.
Man weiß ja nicht, so Namensgedächtnis ist ja vielleicht nicht bei jedem so gut. Wer es ein bisschen sanfter mag, aber vielleicht nicht weniger tiefgründig, für den ist zum Beispiel vielleicht Just Mercy eine Empfehlung, ein Justizdrama von Destin Daniel Cretton, unter anderem mit Michael B. Jordan, Jamie Foxx und Brie Larson. Hatten wir auch schon hier den Trailer besprochen.
Ja. Kann man machen auf jeden Fall, ja, denke ich.
ja, sieht ein bisschen, hat mich so ein bisschen an die Jury erinnert, auch so.
Hatten wir ja gesagt, ne?
Genau, so ein Südstaaten-Drama.
Christian Buchverfilmung.
Ja, ich komme auch gerade nicht auf den Namen. Aber so ein Südstaaten-Justizdrama, es geht um Rassismus, es geht so um ja, verschiedene ja, Gesellschaftsstrukturen und ja, sieht auf jeden Fall spannend aus. Für den 1. März dann hier nochmal ein kleiner Reminder an der Stelle für alle Netflix-Abonnenten oder die, die es noch werden wollen. Da kommt nämlich der nächste Schwall von Ghibli-Filmen auf die Plattform. Und da sind jetzt schon die richtigen Schwergewichte in Form von Chihiro und Prinzessin Mononoke dabei und noch ein paar andere. Also wer die noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall mal reinschauen.
Absolut.
Absolut. 5. März, dann wieder neue Kinoreleases. Ich habe hier mal aufgeschrieben, die Känguru-Chroniken, Buchverfilmung von Marc-Uwe Kling. Regie Dani Levy.
Jo.
Die Känguru-Chroniken, hatten wir hier den Trailer nicht drin, weil ich fand den Trailer nicht gut. Und damals auch der Buchtrend ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe den Humor irgendwie nicht verstanden.
Ging mir genauso. Ich erinnere mich, dass wir mit Freunden lange Autofahrt nach Brügge, glaube ich, gemacht haben. Die hatten das Hörbuch dabei und haben gemeint, gebt, wir müssen uns das unbedingt nochmal zusammengeben. Das ist der Oberhammer, ihr flippt komplett aus. Und dann habe ich irgendwie noch in der ersten CD gesagt, weißt du was, lass mal gut sein. Bin da überhaupt gar nicht rangekommen und dann ist das ja so absolut steil gegangen.
Ja.
Und auch jetzt in Filmform bleibst dabei. Ich trifft irgendwie, geht komplett an mir vorbei. Weiß ich nicht.
Produktionstechnisch und CGI-mäßig, das Känguru sieht echt gut gemacht aus.
Ja,
und
vor allem für die deutsche Produktion.
Ja, vor allem auch das. Ob es dann so zündet, muss jeder für sich selbst entscheiden. Für die Buchfreunde wahrscheinlich eine Empfehlung. Wer es ein bisschen psychedelischer mag, Color Out of Space, die Farbe aus dem All, ein Film mit Nicolas Cage. Und wenn psychedelisch und Nicolas Cage da nicht alle an sich an Mandy erinnert fühlen, es geht, glaube ich, in die ähnliche Richtung. Es sieht auch, ja,
glaube ich auch,
abgefahren aus.
Sieht aus wie Mandy trifft Shyamalans Science.
Ja, sowas, genau. Oder die unheimliche Begegnung der dritten Art, ne? Auch sowas. Nur halt alles mal 100.
Das ist jetzt das Kino-Release, ne? In Deutschland.
Das ist Kino-Release, genau.
Weil in USA ist der ganze Spaß ja schon auf Blu-ray raus. Und zwar nicht erst seit gestern.
Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm.
Echt schräg manchmal.
Weil der Trailer ist doch gar nicht, der war doch gar nicht so lange her, oder?
Nee, ich glaube auch nicht, dass der eine Kinoauswertung in den USA gekriegt hat. Ich glaube, das war ein Direct-to-DVD-Blu-ray-Ding. Aber, okay. Ja. Kann man, glaube ich, machen.
Auch in Deutschland bis jetzt keinerlei Werbung oder so groß gesehen.
Mm.
Im Gegensatz zum neuen Pixar-Film Onward. Keine halben Sachen. Ein neuer Animationsfilm von Dan Scanlon. Habe ich zum Beispiel heute auch riesiges Radio-Feature gehört. Wird beworben. Klar, Disney-Pixar-Film immer ganz groß im Kommen. Trailer hatten wir gesagt, sah ganz witzig aus, gibt ein paar witzige Charaktere auf jeden Fall. Ob das ganze Ding so an sich zündet, muss auch jeder, glaube ich, für sich dann entscheiden. Aber ab heute zumindest im Kino zu sehen.
Ja, Pixar ist eigentlich immer eine sichere Ding, ob der jetzt ein Meilenstein ist oder nicht, aber ich glaube, falsch machen kannst du da nichts.
Ja. Ansonsten hätte ich hier noch eine deutsche Produktion mal wieder mit dabei, namens Kahlschlag von Max Kleschensky. Kann man gar nicht so viel, ja, man kann zumindest so viel zu sagen, ist so ein düsteres Krimi-Drama, was so im mecklenburgischen Outback spielt, sage ich mal. Und ich habe mich vom Look und wie es inszeniert ist, vom Trailer zumindest so stark an Freies Land erinnert gefühlt, den wir hier auch schon in der Vorstellung hatten, den ich auch nirgendwo im Kino gesehen habe, by the way. Und auch Dark. Dark geht auch so ein bisschen in die Richtung, beziehungsweise hat man sich, glaube ich, so ein bisschen was abgeguckt.
Also es gibt sehr gemutet vom Grading.
Genau.
Und so, ja, das scheint ja gerade irgendwie gut zu gehen. Und ich meine, dass sie jetzt erst auf die Idee kommen, das macht dich halt optisch so ein bisschen vergleichbar einfach mit dem Rest der Welt.
Mhm.
An für sich keine schlechte Idee, ob es ein guter Film ist, kann ich nicht sagen. Werden wir sehen. Irgendwie vielleicht.
Für Fans des deutschen Kinos, also hier mal gern festhalten und vielleicht mal auch ein Kinoticket lösen. 6. März, dann nächste Woche Freitag, kommt was auf Netflix neu raus und zwar Spencer Confidential von Peter Berg und natürlich wieder mit dabei Mark Wahlberg. Hatten wir ja kurz drüber gesprochen. Ich glaube, den Trailer hatten wir gar nicht mit in der Sendung, weil wir eigentlich gar nicht wussten, was in dem Trailer geht. War komisch montiert und hat jetzt uns beide, glaube ich, nicht so mega gecatcht. Aber für alle Action-Fans, glaube ich, können ja gerne mal reinschauen.
Ja, also die Peter Berg, Mark Wahlberg Filme sind his or mit bei mir auch. Ich fand den Deepwater Horizon richtig geil gemacht. Mhm. Danach kam, glaube ich, dieses Mile 22. Das war, glaube ich, vor 2 Jahren in meinen Top 3 der größten Flops. Oberfrechheit. Jetzt sind sie hier auf Netflix unterwegs, machen genremäßig wieder was anderes. Vermutlich werde ich mir das irgendwann mal wieder geben, wenn nichts Besseres irgendwie auf Netflix ist.
Okay. Was ein bisschen artverwandt ist, hat auch mit Verrat oder Spionage, sagen wir es mal direkt, zu tun, ist dann ab dem 12. März eines der Releases, und zwar My Spy, der Spion von nebenan. Ein Film von Peter Siegel mit Dave Bautista und Kristen Schaal zum Beispiel. Mhm. Hatten wir auch nicht den Trailer mit drin, manchmal auch, sieht ein bisschen goofy aus, keine Ahnung, richtet sich vielleicht auch ein bisschen an ein jüngeres Publikum.
Möglich, ja. Ich kann es auch nicht
schwierig
greifen, ja.
Schwierig zu greifen, aber hey, Regisseur Peter Siegel, ne, der hat 2008 Get Smart gemacht. Da bist du ja
getriggert, ne?
Da werde ich getriggert, oder den dritten Teil von der nackten Kanone, der jetzt nicht so mega gut war, ne? Aber sind schon ein paar Sachen, wo man sagen kann, eigentlich ist die Basis nicht schlecht.
Da gebe ich dir recht.
Aber Trailer, ja, guckt mal rein, vielleicht ist das ja was für euch. Weiterhin dabei ein Film aus Saudi-Arabien ab dem 12. März. Die perfekte Kandidatin von Haifa al-Mansur. Die hat zum Beispiel Washta gemacht 2012, war dann auch in Hollywood unterwegs oder ist immer noch unterwegs, und geht hier um eine Ärztin, ja, in Saudi-Arabien, die sich halt da mit den Gesellschaftsstrukturen auseinandersetzen muss und da halt so durch das männliche Geschlecht in ihrem Alltag halt immer wieder unterdrückt oder benachteiligt wird. Und fand ich halt sah sehr gut gemacht aus, fand ich.
Ja, ich kann da wenig zu sagen. Ich habe auch Watch da nicht gesehen. Sieht interessant aus, ja. Aber schwerer Tobak, glaube ich.
Ja, schwerer Tobak, aber interessante Regisseurin. Und der Trailer hat aber trotzdem so eine gewisse Leichtigkeit dafür, dass das Thema so schwer anmutet. Finde ich zumindest.
Der Trailer, ja. Ich weiß nicht genau, wie sich das in den Film übersetzt tatsächlich.
Ja, aber ja. Das weiß ich auch nicht, aber ich finde den interessant, und mal gucken, wenn der irgendwo auftaucht, würde ich mir den, glaube ich, gerne mal geben. Ansonsten, 13. März, wir gehen nochmal zu Netflix. Da kommt Lost Girls dann raus, ein Film von Liz Garbus, unter anderem mit Thomasine McKenzie und Gabriel Byrne. Da geht es um verschwundene Mädchen und eine Mutter, auf die eigene Suche begibt, weil die Polizei irgendwie keine Ergebnisse liefert und da vielleicht irgendwie einer kleinen Verschwörung auf die Spur kommt.
Mm. Wir haben ja einen Trailer gesprochen, glaube ich, ne?
Haben wir gemacht, genau.
So, ich würde es jetzt einfach nur gerne erwähnt haben, auch wenn ich da nochmal zurückspringe, weil du bist ja jetzt hier schon vorgeprescht bis Mitte März. Gestern, weil wir gleich noch drüber sprechen, schon auf Netflix an den Start gegangen, I'm not okay with this. Ja. Release-Datum 26. Februar, taucht hier, glaube ich, nicht mit in der Liste auf.
Nee, haben wir ja in den Trailern.
Ich weiß. Und heute, 27. Februar, zweite Staffel Altered Carbon. Mir ein persönlich wichtig, das einmal zumindest erwähnt zu haben. Ich weiß, du musst das noch nachholen. Ich habe dir gesagt, mach das unbedingt, weil ich fand's richtig gut, die erste. Hab mega Bock auf die zweite Staffel, und das war mein Wort zum Sonntag hier. Jetzt können wir zu den News kommen.
Apropos nachholen, ja, behalte das mal im Kopf. Neuigkeiten, willst du fortfahren?
Wir wollen hoffentlich.
Ja, dann machen wir das doch. Neuigkeiten, ja, so oder so. Oscarverleihung ist jetzt schon ein bisschen her, ja.
Ja, ihr erinnert euch, war mal kurz ein Ding bei euch vielleicht in euren Top News. Ist jetzt schon wieder gefühlt nur 2 Wochen her. Kommt mir vor, als wäre es schon ein Monat oder so oder länger. Ja,
auf jeden Fall.
Nee, stimmt gar nicht. Wie lange ist es her? 2 Wochen her? 3 Wochen?
Details, mein Alex. Gott, ja, wir müssen als freshen Shit müssen wir es jetzt verkaufen.
Genau, was ist das Wichtigste, das ihr euch mitnehmen müsst? Ihr habt es zuerst gehört bei Insert, Parasite ist geiler Scheiß. Und jetzt haben wir es quasi jetzt hier noch
schriftlich. In Goldform.
Schriftlich und in Gold legitimiert, ja, was wir zuerst gesagt haben.
Ich fasse es kurz zusammen.
Do it.
Bester Film, beste Regie, bester internationaler Film und on top bestes Drehbuch. Meine Fresse.
So, warum ist das ein Ding? Willst du das noch kurz sagen?
Weil das ein Film aus Südkorea ist.
Das gab es vorher noch nie. Also ein Film aus Südkorea hat noch nie bester Film gewonnen. Also bester internationaler Film auch nicht. Aber das wäre, wenn überhaupt, so die Kategorie gewesen. Aber dann in Hollywood reinzugrätschen als südkoreanischer Film und dann halt die wichtigen, die dicken Dinger, Hashtag dicke Dinger abzuräumen, wie beste Regie, bester Film, bestes Drehbuch, aber vor allem eben bester Film. Das ist eine Hausnummer, das ist ein Ausrufezeichen. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich, weil alle gesagt haben, oh, da ändert sich jetzt was Grundlegendes in Hollywood. Ja. Weiß ich nicht. Ich glaube, Parasite war schon in jeder Hinsicht qualitativ ein Ausreißerfilm. International. Ich weiß nicht, ob es das jetzt jedes Jahr so geben wird, aber nichtsdestotrotz, für mich auch absolut überraschend, dass der da in irgendeiner Form ankommen durfte. Hat das verdient, klar, 100%, habe aber trotzdem nicht wirklich damit gerechnet und mich deswegen umso mehr gefreut.
Ja, dito, ich dachte auch, okay, bester internationaler Film.
Na, das war ein No-Brainer.
Wird er bestimmt kriegen, bester Film, no way, da hätte ich jetzt auch gesagt, da kriegt irgendwie 1917, kriegt das Ding oder Tarantino nimmt ihn zur Not mit nach Hause, wo ich mich echt ein bisschen geärgert hätte, ehrlich gesagt. Aber dass Parasite sogar das Drehbuch, ne, also den Drehbuchpreis mitnimmt und Regie und Film, dieses Dreierpack und dann internationaler Film noch on top, das fand ich schon, ist auf jeden Fall schon eine Ausnahme, hast du recht, ja.
Genau, ansonsten erwähnenswert noch 1917 natürlich, hat dann so ein bisschen die...
auch ein No-Brainer, mehr oder weniger.
Auch ein No-Brainer, hat dann so ein bisschen die B-Garde der Oscars abgesahnt, um wenigstens quasi den Knicks von der Academy zu bekommen, was sie da technisch geleistet haben. Ja. Bedeutet, beste VFX, beste Kamera, logisch, ne, und beste Soundmixing. Mhm. Brauchen wir, glaube ich, auch nicht diskutieren.
Nee, absolut gerechtfertigt. Wäre auch komisch gewesen, gerade bei der Kamera, wenn er es dieses Jahr nicht bekommen hätte.
Viel zu wenig Oscar-prämiert wurden.
Aber bester Film hätte ich auch jetzt bei 1917 komisch gefunden. Ist mega immersiv, natürlich durch die Umsetzung, durch die Gestaltung, aber das ist gut so, wie es ist.
Ja. Ansonsten...
liegt dir wahrscheinlich noch am Herzen, Ford vs. Ferrari, auch nicht ganz leer ausgegangen.
Ja, finde ich sehr
bester
schön.
Bester Schnitt, bestes Editing.
Auch aus meiner Sicht nicht unverdient, finde ich gut. Ich hätte eher so die Soundmixing-Ecke gesehen, da waren die Nominierungen da. Da hätte ich mich drüber gefreut, weil das auch im Kino für mich besonders hervorgestochen ist, aber sei es drum. Ansonsten für mich noch erwähnenswert selber die Sendung. Das erste Mal jetzt, glaube ich, wieder ohne Moderator. Mhm. Teilweise sehr schwerfällig. So die Anmoderation von einigen, von anderen Stars war es tatsächlich relativ lustig aufgezogen. Bemerkenswert fand ich noch speziell zwei Auftritte, die es gab. Zum einen der Song von Frozen 2, der nominiert war, Into the Unknown, da war nicht nur Idina Menzel da, sondern auch irgendwie so ein halbes Dutzend Synchrosprecherinnen.
An Sängerinnen auch.
An Sängerinnen, die quasi die Synchro gemacht haben für Deutschland, Japan, Spanien, wie auch immer. Und die waren alle da und haben dann da quasi mit eingestimmt und gleichzeitig gesungen auch. Mhm. Und ich meine, die können natürlich auch alle singen, von daher war das schon relativ viel Qualität da auf der Bühne, das war ziemlich cool. Und mein persönliches Highlight war tatsächlich dann, dass Eminem auf noch seinen Auftritt von vom 8 Mile Oscar-Sieg nachgeholt hat. Der wurde ja damals nicht erlaubt oder abgesagt, wie auch immer, wegen den verwendeten Worten, wegen Lyrics, ne? Mhm. Und jetzt wurde ihm quasi da nochmal die Plattform gegeben, das Ding nachzuholen. Das war ziemlich mega und es war halt cool zu sehen, dass auch original jeder im Publikum den Text halt mitgehen konnte. Und gab dann auch Standing Ovations. Das war schon ziemlich cool und ich musste dran denken, das ist einfach, war ein guter Film damals. Guter Soundtrack.
Okay.
Da haben wir also ein bisschen was richtig gemacht bei den Oscars auch. Also ein paar coole Überraschungen drin gehabt auch.
Ja. Ansonsten, Joaquin Phoenix hatte noch eine Rede. Er hat dann den Preis für den besten Schauspieler mitgenommen.
Ja.
Bester Soundtrack, da ist der Joker auch noch mit nach Hause gegangen. Ansonsten gab es noch einen Preis für Bombshell. Und Was ich auch sehr interessant fand, Laura Dern hat für ihre Rolle in Marriage Story den Best Supporting Act bekommen.
Ja. Ja.
Hätte ich
an der Stelle jemandem anderes gegeben und Marriage Story, glaube ich, an einer anderen Stelle eher prämiert, um ehrlich zu sein. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Halten wir uns nicht so lange damit auf. Ich glaube, Parasite hat quasi was ganz Besonderes, was Geschichtsträchtiges geschafft. Wenn ihr euch das mitnehmt aus unserem Segment jetzt hier, dann haben wir unseren Job gut gemacht.
Und warum das so ist, das erfahrt ihr in unserer Review vom Oktober. Da also gerne mal zurückspringen und in unsere alte Folge reinhören. So, was gibt's noch Neues? Wir haben hier so einen dicken Block, wo wir über Disney reden wollen. Und zwar diese Woche ganz groß in den Schlagzeilen: Der CEO von Disney, Bob Iger, tritt überraschend zurück. Sofort.
Tja.
Und hat es quasi damit schon getan.
Genau, hat er gemacht. Kam total überraschend für mich zumindest. Vertrag lief bis 2021 noch regulär, ist jetzt seit 15 Jahren dabei. In seiner Rolle dort als CEO. Wird abgelöst durch Bob Chapek.
Ein weiterer Bob.
Wie man das Chapek, keine Ahnung, der war, glaube ich, auch schon in der führenden Position, aber mehr so in der Theme Park-Ecke.
Genau, er ist der Chef der Theme Park-Abteilung von Disney.
Genau, und das heißt, man kennt sich. Es gab jetzt auch ein paar Interna zu Staffelstabübergabe intern. Da gab es irgendwie Meetings, die übertragen wurden. Auch da kam nicht eindeutig raus, was jetzt genau der Kicker dafür war. Das heißt, unterm Strich gibt es kein offizielles Statement dazu, warum das jetzt passiert ist.
Ja.
Ist jetzt nicht so, dass Bob Iger irgendwo quasi einen Gullideckel aufmacht und verschwindet. Der wird immer noch da schön im Vorstand mit sitzen bleiben, glaube ich, oder? Also ich bin gespannt, was danach passiert.
Naja, ist jetzt noch 18 Monate, Vorstandsvorstehender. Und ja. Der neue Bob Chapek muss jetzt erst mal 18 Monate noch an ihn berichten.
Reporten, genau. Aber so wie ich es verstanden habe, bleibt er dann, glaube ich, Chairman im Board. Also er bleibt Bestandteil des Vorstands irgendwie. Also er ist nicht mehr der Vorstandsvorsitzende, aber so wie ich es verstanden habe, bleibt Bob Iger da irgendwie im Vorstand erhalten.
Genau.
Keine Ahnung,
genau.
Ich bin gespannt. Warum ist das ein Ding, Bob Iger, glaube ich, auch maßgeblich mitverantwortlich, warum Disney jetzt diese unendlich erfolgreiche Riesenfilmkrake geworden ist, die es ist mit den... Naja,
genau, was haben sie alles gekauft unter seiner Hand? Pixar, Marvel, 21st Century Fox, ja. Und jetzt hat man halt noch Disney Plus gestartet, diesen riesigen Streamingdienst, der richtig gut angelaufen ist.
Ist eigentlich sogar, würde ich fast sagen, vom Bob Iger so ein kleiner Dickmove, weißt du? Also an der Stelle jetzt abzutreten und zu sagen, macht's besser.
Naja, man hat das Ding jetzt in den Ring geworfen und die richtige Herausforderung bei Disney Plus wird es jetzt, glaube ich, halt...
Nein, es geht ja nicht nur um Disney Plus, es geht ja um diese, wenn du dir wirklich die letzten 15 Jahre in Summe anguckst, ist das halt schon mal so eine Hausnummer einfach, ne? Ich habe im Internet gelesen, dass es ein bisschen vergleichen mit Steve Jobs. Ist nicht vielleicht gar so ganz von der Hand zu weisen. Also Erfolg gibt ihm recht, sagen wir es mal so.
Naja, auf der einen Seite muss man sagen, er hat, glaube ich, schon länger mal drüber nachgedacht, aufzuhören. Wollte ja, glaube ich, auch mal Präsidentschaftskandidat in den USA werden.
Naja,
und so
ein
Kram,
ein bisschen spät jetzt.
Vor 2 Jahren oder so. Aber der ist ja fast 70, ne? Also ich glaube, da ist schon ein gutes Alter. Auf jeden Fall, wie gesagt, was ich gerade sagen wollte, es wird interessant, weil Disney Plus zu launchen ist was anderes. Aber das hat ja jetzt schon unglaublich viel Geld auch verschlungen, ja? Und wie es da jetzt weitergeht,
wenn jemand
in den nächsten
das Kapital
Jahre,
hat.
Das wäre interessant.
Ja, nee, also das ist natürlich klar, sind sie da krass in Vorkasse gegangen. Aber ich glaube, der Start in den USA war absolut erfolgreich, also genau wie sie sich das vorgestellt haben.
Na klar.
So von daher, die Kinokasse brummt weiter. Guck dir das Einspielergebnis von Frozen 2 an. Selbst Episode 9 lief erfolgreich. Next. will nicht über Episode 9 reden.
Wir bleiben aber bei Star Wars, da können wir leider nicht drum herum.
Nee,
und
das
zwar,
ist okay.
Ein großes Zugpferd ja bei Disney Plus auch ist The Mandalorian. Und da wissen wir jetzt, dass die zweite Staffel jetzt im Oktober sogar schon kommen soll. Das Interessante dabei ist, dass wir in Deutschland oder ganz Europa ja eigentlich noch gar nichts von der Staffel 1 haben. Aber wir haben ja letztens auch schon gesagt, dass der Disney Plus Start um eine Woche vorgezogen wurde, auf den 24. März.
Wow.
Und jetzt gibt's noch so einen geilen Promo-Deal pro 7, ja, also dieser Free-TV-Sender oder Pay-TV-Sender, wie auch immer, hat jetzt eine Kooperation geschlossen und die bringen die erste Folge von Mandalorian am 22. März zur Primetime 20.15 Uhr.
Ja, absolut smarter Move letzten Endes, um die Leute da irgendwie an Disney Plus reinzukriegen. Ich bin auch mich würde auch interessieren, musste Disney dafür jetzt bezahlen oder hat ProSieben dafür bezahlt oder haben sie sich tief in die Augen geguckt und gesagt, ja, machen wir jetzt einfach.
Wahrscheinlich irgendwie sowas, weil seit ich denken kann, als Kind, ProSieben war schon immer dieser Star Wars Sender, der immer Star Wars in der Dauerschleife hatte.
ProSieben war nicht nur immer der Star Wars Sender, ProSieben war auch eigentlich, wenn dann die, wo die großen Filme, die irgendwie RTL nicht hatte, dann wenn immer eigentlich ProSieben die Free-TV-Premiere gefeiert haben.
Ja, genau. Das heißt, quasi 48 Stunden bevor Disney Plus launcht, kann man es schon mal im Free-TV angucken. Das Problem ist, was dann vielleicht kommt, man kann es zwar 2 Tage früher gucken, die erste Folge, aber Disney plant wohl, The Mandalorian trotzdem wöchentlich dann in Deutschland auszustrahlen. Das heißt, im Worst Case muss man dann irgendwie 9 Tage...
Ja gut, sind dann halt 9 statt 7 Tage.
Auf die zweite Folge warten von der Serie, die ganz Amerika schon längst geguckt hat vor Monaten.
Ja, sagen wir ganz Amerika. Ja.
Und Holland, ja.
Richtig, Holland meine ich. was soll ich sagen? Ich glaube, es ist keine schlechte Idee tatsächlich, weil ich glaube auch viele ProSieben gucken, die vielleicht Disney Plus noch gar nicht so auf dem Schirm hatten, dass das ein neuer Player ist, den es da zu betrachten gibt. Und gerade wenn du dann vielleicht dich doch damit beschäftigst und nochmal siehst, okay, was ist, gehört alles dazu, und was kostet mich der Spaß, oho, dann könnte das ja trotzdem unabhängig jetzt von Mandalorian, glaube ich, nochmal ein Kicker sein. Und 2. Staffel im Oktober, bitte weiter.
Bitte mehr, bitte schneller.
Bitte, ja, nicht schlimm, wenn es schnell geht.
Gut, bleiben wir gespannt, 22. März, erste Folge gibt's für Lau auf ProSieben und danach regulär 24. März bei Disney Plus.
Man kann, by the way, schon Disney Plus pre-ordern, auch aus Deutschland. Man kann sich den Account erstellen, man kann pre-ordern und dann spart man auch direkt mal, glaube ich, einen Zehner im Vergleich zum regulären Jahresabo. Nur mal nice. So als FYI für Leute, die das interessiert, so wie mich.
Mit dem Rabattcode NSDR-Podcast.
Wie geil wäre das denn, ey?
Jedes Mal.
Dann hätten wir gepiekt. Das wäre aus meiner Sicht der Moment, wo wir pieken. Ja, wenn wir für Disney Plus einen Rabattcode hätten. Und dann würde ich sagen, das ist jetzt der Punkt, wo wir, glaube ich, den Bob Iger machen und sagen, vielen Dank, dass ihr für die letzte Folge Insert eingeschaltet habt.
Ja, wir bleiben dran. Irgendwann wird es klappen. Ah. Wo es auch weitergeht, auch mit dem zweiten Teil, da war ich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, ist Aladdin. Und wir sind wieder bei Guy Ritchie. Der hat ja,
letztes Jahr.
Hat er für Disney Aladdin als Realverfilmung umgesetzt. Und jetzt sagt man, hey, Guy Ritchie kommt zurück und er macht einen zweiten Teil, Handlung, keine Ahnung.
Ja, Handlung ist ein spannendes Thema. Es gibt ja durchaus einen zweiten Teil, dritten Teil, der Aladdin-Animationsfilme, ne? Ja. Zweiter Teil Jafars Rückkehr, dritter Teil Aladdin und der König der Diebe.
Ja.
Ja, das habe ich mir jetzt aus dem Ärmel geschüttelt, weil es war ein wesentlicher Bestandteil meiner frühen Kindheit. Ich meine, gucken wir uns Einspielergebnis an, war Aladdin kommerziell absolut bocksolide, erfolgreiches Ding. Wir hatten drüber gesprochen, Disney hat das Kapital zu sagen, klar, machen wir dann den Kram weiter. Ich meine, wenn die Leute ins Kino gehen, warum zum Geier nicht? Und wenn Guy Ritchie Zeit hat oder da irgendwie auch Blut geleckt hat, und mit Blut meine ich Geld, dann klar, go for it. Ich bin aber auch gespannt, was die Handlung sagt dazu.
Ja,
wir halten euch auf dem Laufenden vermutlich, wenn wir mehr Details haben.
Ich denke auch. Wo es auch weitergeht, aber auch die Informationen noch relativ rar gesehen sind, ist eine Fortsetzung zu Knives Out. Ne? Also bombig eingeschlagen Anfang des Jahres und Ende letzten Jahres bereits in den USA. Und da hat man relativ schnell gesagt, beziehungsweise auch Rian Johnson, das Go gegeben, dass er einen zweiten Teil machen darf. Und jetzt sickern schon so langsam die Überlegungen heraus, es wird einen zweiten Teil auf jeden Fall geben. Er schreibt an der Idee, Daniel Craig soll auf jeden Fall seine Rolle als Detektiv wieder übernehmen.
Love it.
Aber es wird ein komplett neuer Cast und einen komplett neuen Fall dadurch auch geben.
Nee, finde ich so geil. Ne? Ich hatte Knives Out relativ weit oben in meiner Top 10 2019. Kann da immer weiter mehr Filme von gucken, wenn sie das so in dem der Form weiter hinkriegen. Und ich hatte schon gesagt, als wir kurz offline gesprochen haben, wenn sie weiter da das Cast so breit aufziehen, dann weiß ich nicht, können sie genau 3 noch davon machen und dann haben sie gesamt Hollywood einmal durchgecastet, glaube ich, einmal durchgespielt. Und dann müssen sie von vorne anfangen, wieder so wie bei American Horror Story, wo quasi die gleichen Leute immer wieder irgendwie in neuen Rollen auftauchen.
Dann muss halt Daniel Craig einen auf James Bond machen und halt weltweit dann agieren.
Hast du mitbekommen, dass Rian Johnson irgendwie gesagt hat, fand ich ganz interessant jetzt, war noch eine Info, die jetzt erst kürzlich reinkam, dass es von Apple wohl eine Ansage gibt, dass Filmbösewichte keine iPhones vor der Kamera benutzen dürfen.
Das habe ich gelesen, ja. Nur die Überschrift, aber ich habe es ehrlich gesagt nicht ganz verstanden.
Naja, das ist halt quasi so eine Art Disclaimer für Apple-Produkte von Apple. Ja. Und okay. Bedeutet, also die Leute haben halt gesagt, boah, das ist so ein Mist, da ist ja quasi schon die nächsten Filme gespoilert. Ja, ist jetzt nicht so, dass irgendwie dein Cast aus 20 Leuten irgendwie 19 am iPhone hingen, ja, und für dich dann quasi klar ist, wer der Böse ist. Also lasst mal die Kirche im Dorf. Ich fand es zwar nur ein interessanter Fact. Mhm. Und noch ganz kurz, weil wir gerade Daniel Craig hatten, hast du mitbekommen, No Time to Die, Laufzeit bekannt gegeben?
Nee, bist bei mir vorbeigegangen.
163 Minuten?
Ja, ist doch meine Hausnummer.
Längster James Bond, mein Gott, ey, ist das Endgame der James Bond-Serie.
Der Trailer sah aber auch recht dick aus, muss man ja sagen.
Na, die müssen ja jetzt auch quasi gesamt Daniel Craig einmal Daniel Craig, James Bond zusammenbringen genau. Und zum Ende führen. Sitzfleisch wollte ich damit nur sagen. Mitbringen auf jeden Fall.
Dann gib dir hart.
Sowieso.
Wo auch eine Fortsetzung ansteht und auch da war ja Rian Johnson irgendwie ein bisschen mal verwurstelt, ist Jurassic World. Jurassic World 3, hier auch nochmal in unserer Podcast-Beschreibung einen Link zum Twitter-Account von Colin Trevorrow. Der da enthüllt, die Dreharbeiten sind gestartet und es gibt einen Titel. Jurassic World Dominion.
Mm.
Hallöchen. Der dritte Teil, man hat schon gesagt, ne, irgendwie ganz viele alte Cast-Mitglieder von den Jurassic Park-Filmen kommen wieder zurück.
Saugeil.
Sam Neill, Jeff Goldblum, etc.
Laura Dern.
Ja. Laura Dern und Chris Pratt meinte so, das wird, weil du es gerade gesagt hast, das Endgame der Jurassic-Reihe.
Ja, ich bin gespannt, wie gesagt. Also, ich freue mich drauf auf jeden Fall. Also einfach, um die Leute nochmal zusammen vor der Linse zu sehen mit Dinos.
Ja. Also erster Jurassic Park müssen wir, glaube ich, nicht lange drüber schnacken. Der erste Jurassic World hingegen war halt auch so mittelmäßig und der zweite war schon echt nicht mehr gut. Deshalb bin ich mal echt gespannt, was sie mit dem dritten machen.
Das ist nur deine Meinung.
Ich drücke die Daumen, ja. Auch interessant ist, geistert mal weiter auf den sozialen Medien herum. Es gibt auch viele Infos zu The Batman, der jetzt gestartet ist, die Dreharbeiten, und Matrix 4. Da gibt es ganz viele Leute, die mit ihren Handys filmen, wie sich Keanu Reeves und die Stuntmenschen in der Nähe von ihren Arbeitsplätzen von irgendwelchen Hochhäusern runterstürzen und da irgendwelche Stunt-Choreografien aufnehmen. Nur das nochmal am Rande. Du nickst zustimmend, das ist okay. Gut, dann fahre ich einfach fort und sage, ein weiterer Teil 4, Stranger Things, Staffel 4 ist am Kommen und es gab jetzt wie zu jeder Staffel einen Teaser-Trailer und der ist diesmal gar nicht so kurz wie gewohnt, sondern der zeigt schon relativ viel, oder Alex?
Ja, extrem, weil es ist nicht nur einfach ein Teaser, gefühlt wird der größte Cliffhanger aus Staffel 3 direkt schon aufgeklärt.
Mhm.
Nämlich, hat Sheriff Hopper überlebt oder nicht?
Spoiler. Ja, er hat.
Ja, er hat überlebt. Er ist da offensichtlich bei der Explosion durch das Portal in Deckung gegangen. Das Portal scheint in Sibirien, Russland rauszukommen, wo er in einem Arbeitslager offensichtlich gefangen gehalten wird.
Ohne Kopfhaare.
Vielmehr, genau, ist auch gar nicht aus dem Teaser zu sehen. Was ich relativ geil daran finde, ist ja, dass sie so ein bisschen drumrum jetzt erklären können, warum er so fit ist und abgenommen hat. Weil er ist ja nach Hellboy relativ gut in Shape gewesen und hätte ja wieder maximal zunehmen müssen.
Wobei Hellboy war doch zur dritten Staffel irgendwann im Dreh, oder? Weil in der dritten Staffel sah er doch noch eigentlich relativ hoppermäßig aus.
Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob er da wirklich, also ob das Ob das alles echt ist, ob das irgendwie von der Zeit hingehauen hat, dass er da wieder 10 Kilo sich anfressen kann. Aber ich glaube, unterm Strich ist es für ihn auch gesünder und auch, glaube ich, macht ihn attraktiver für andere Hollywood-Rollen, wenn er so einigermaßen in Shape bleiben darf. Und die Begründung halt jetzt ist, ja, er war halt im Arbeitslager, jetzt hat er halt abgenommen. Jetzt sieht er halt einfach mal russischer Stahl.
Ja, ich bin gespannt. Genau das ist nämlich das Thema. Ich fand dieses ganze russische Ding war so, fand ich relativ, also war eine komische Komponente von der dritten Staffel. Und das ist jetzt gefühlt das, was sie am meisten aufblasen wollen. Da bin ich mal gespannt, wie es dieses kleine, vorstädtische Jugenddingens halt nicht zerstört, ne? Oder auf eine komische Weise
irgendwie aufspaltet. Ich bin auch sehr gespannt. Ich meine, es ist immer ein Ticken, mit jeder Staffel ein Ticken größer geworden, aber es blieb halt immer noch irgendwie in Hawkins. Jetzt haben sie ja gesagt, sie wollen das komplett öffnen, ne? Sind ja jetzt auch irgendwie weggezogen. Und ich muss auch sagen, diese Russenkomponente war in jeder Staffel immer so over the top cheesy. Also das war so so Stereotyp irgendwie gemacht,
auch das vor allem,
so überzeichnet, dass ich das eigentlich gar nicht wirklich ernst nehmen konnte, aber es passte schon, weil es war halt so diese 80er-Jahre-Sicht auf irgendwie, ist ja gar nicht Russland zu dem Zeitpunkt gewesen wahrscheinlich. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Jetzt bei der dritten hatten sie das ja schon so ein bisschen als Kicker genommen, wo sie da diese Nachrichten abfangen. Ich brauche noch einen richtigen, ich brauche einen richtigen Trailer, glaube ich.
Ja, deshalb ist das bei uns hier erstmal nur in den News. Wir verlinken natürlich trotzdem zu dem Teaser-Trailer in der Podcast-Beschreibung. Dann lass uns doch im Gegensatz dazu zu den, ich sag mal, richtigen Trailern kommen, zu den hier langen Versionen der Vorschau. Filme, das war ein komischer Satz. Und wir fangen an mit Resistance. Da hatte ich schon im Intro gespoilert, einen Film mit Jesse Eisenberg in einer sehr ungewohnten, ernsten Rolle. Und zwar spielt er hier einen Widerstandskämpfer in der Zeit des Zweiten Weltkriegs in Frankreich.
Genau, französischer Widerstand.
Französischer Widerstand, die Resistance. Und Trailer an sich gut gemacht, sieht spannend aus. Und was ich vor allem hervorheben muss, ist, es spielt Matthias Schweighöfer mit.
Und es spielt nicht nur Matthias Schweighöfer mit, sondern
Schweighöfer spielt Klaus Barbie, wo einen der größten Nazi-Verbrecher, mit dem man sich so ausmalen kann. Ja, der Schlächter von Lyon.
Ja, und es sah relativ solide aus dem Trailer heraus. Hätte ich nicht gedacht.
Ja, also Jesse Eisenberg weiß es nicht, ob sich komplett so
weiß ich auch nicht, ob ich ihm das abkaufe,
so organisch anfühlt.
Ja.
Aber wie es gemacht ist, handwerklich, Schweighöfer mal in so einer ernsten, brutalen Rolle, da bin ich auf jeden Fall gespannt.
Das war auch mein größtes Takeaway.
Die beiden, ne, komplett einmal auf links gedreht und mal was anderes spielen lassen. Ja, finde ich echt gut.
Ja, d'accord, aber dauert noch eine Weile, ne?
Ja, wir müssen uns noch fast 9 Monate gedulden. Und zwar 12. November kommt das Ding erst in die Kinos.
Dann bin ich ja froh, dass du in den neuesten Releases uns bestimmt noch mal rechtzeitig vorher dran erinnerst.
Erstens das und zweitens gibt es ja noch andere Filme, die halt vorher kommen. Zum Beispiel The Green Knight. Ein Film mit Dave Patel und Alicia Vikander. Und da wird so ein bisschen dieses ganze Ding um King Arthur und so erzählt. Und zwar Dave Patel spielt hier den Neffen von King Arthur und legt sich mit dem grünen Ritter an. Und der Film kommt von A24 und genau diese Vibes bringt er auch komplett mit, finde ich.
Ja, man muss dazu sagen, handelt sich jetzt hier um den Teaser, muss man nochmal sagen.
Bestimmt ist ein Teaser-Trailer auch, muss man sagen. Ja.
Aber. Ich bin noch ein bisschen hin und her gerissen. Die ersten also so ein paar Sachen, ja, sind hübsche Kameraeinstellungen dabei. Production Value sieht ganz ordentlich aus. Am Ende war es dann eher so, ging es über in ein What the fuck, habe ich gerade eigentlich geguckt.
Ja.
Für mich zumindest. Sieht alles sehr hochwertig aus, keine Frage. Ich brauche aber auch hier, glaube ich, siehe Stranger Things, noch einen richtigen Trailer, um mir ein besseres Bild zu machen, was jetzt hier wirklich
Sache ist.
Was jetzt wirklich Sache ist und wie der Film selber dann auch sein wird, vielleicht.
Ja, ja.
Weil er wird garantiert nicht so sein, wie der Teaser es jetzt suggeriert hat.
Ja, erinnert mich ein bisschen an Midsommar, so von der Angeltechnik, ne?
Ja.
Wo geht's hin? Ja. Was ist so ein bisschen der Vibe? Aber ja, mich hat's auf jeden Fall jetzt schon gekriegt und ich bin gespannt, was dann der erste vollwertige Trailer dann nochmal so ein bisschen nachlegen kann.
So, wann kommt der Spaß irgendwie?
Sommer 2020. Also es kommt noch vor Resistance. Ne? Versprochen ist versprochen, aber steht noch kein genauer Release fest.
Ja, kommt dann bestimmt mit dem richtigen Trailer das Release-Datum.
Das glaube ich auch. Wo wir auf jeden Fall schon genauere Daten haben, ist zu The Hunt. Also ich hoffe es zumindest, dass er diesmal kommt. Mm. Und zwar am 14. Mai ist jetzt der Film The Hunt erstmal angesetzt.
Hashtag totgeglaubte Leben länger.
Totgeglaubte Leben länger, in der Tat. Wir hatten mal irgendwie drüber gesprochen letztes Jahr. Der sollte im August kommen. Und dann gab es aber diese Schießereien in den USA, in Dayton und El Paso. Und dadurch hat man dann den Film verschoben. Auch weil Trump sogar indirekt sich über diesen Film in der Rede beschwert hat. Und da war dann einfach der Medienrummel zu groß, dass man gesagt hat, okay, ist ein bisschen unpassend gerade, wir verschieben das. Aber jetzt kommt das Ding zurück. Man nutzt das ganze Ding, diese Verschiebungsaktion als Promo, ja, der Film, über den die meisten Leute oder am kontroversen bis jetzt diskutiert wurde, bevor er überhaupt rauskam. Noch ganz kurz, wer spielt mit? Betty Gilpin, die hat man zum Beispiel bei Isn't It Romantic gesehen. Ethan Sublee ist mal wieder hier in einer vielleicht größeren Rolle zu sehen. My Name is Earl und Co. Und Hilary Swank, ne? Nach I Am Mother hier in einem weiteren kleinen, schrägen Indie. Dingens.
Ja, also ich fand es damals schon ein bisschen überzogen, dass der ganze Kram verschoben wurde, weil ich will jetzt dem Film selber nicht zu nahe treten, aber der Plot ist halt sehr, sehr simpel gestrickt und hat es schon gefühlt tausendmal gegeben in Hollywood.
Ist so eine Mischung aus Hunger Games und Saw, so ein bisschen, fand ich.
Ja, so Battle Royale-Ding irgendwie, keine Ahnung.
Ja, genau.
Ja,
sowas,
so ein Menschenjagd halt. Ich meine, das ist alles irgendwie, ja, ich verstehe, dass es nicht besonders einfühlsam gewesen wäre, aber die Filme hat es immer gegeben. Gefühlt gibt es so einen dieser Filme alle 2 Jahre mindestens und von daher, ja, sei es drum. Jetzt ist es halt dann doch soweit. Vielleicht ist ja auch mehr dahinter, ne? Vielleicht ist ja auch mehr, als was ich ihm jetzt hier unterstelle.
Er geht ja so ein bisschen düster los, aber zum Ende hin wird's doch, wie sie ihn auch selbst vermarkten, eher satirisch und es sieht so eher so wirklich, es hat so eine Tarantino-Note oder vielleicht eher so Robert Rodriguez. Also vielleicht wird's wirklich noch so ein bisschen überdreht und überzeichnet.
So, den hatten wir ja letztes Jahr. Genau. Das war ja auch Menschenjagd, wurde auch nicht verschoben aus irgendwelchen komischen Gründen. Also das ist genau mein Punkt halt an der Stelle. Von daher haut ihn jetzt einfach raus. 14. Mai ist es jetzt übrigens geworden. Stand
nochmal,
jetzt.
Genau.
Drücken wir die Daumen, ja. Mehr habe ich da nicht zu.
Ja, dann lassen wir uns überraschen. Guckt gerne mal in den Trailer. Natürlich auch alle Links dazu in der Podcast-Beschreibung. Wo viele auch drauf gespannt sein werden, ist der neue Film von Wes Anderson. Und da gibt es jetzt die erste Vorschau zu The French Dispatch. Und was soll man da eigentlich zu sagen? Wes Anderson Film, das Cast ist auch hier unglaublich lang. Es lohnt sich eigentlich fast gar nicht, alle Namen aufzuzählen.
Unglaublich lang, aber es ist auch genau identisch zu dem üblichen Cast aus jedem Wes Anderson Film der letzten.
Gefühlt ist es ein Best-of sogar, oder?
Ja,
das ist ja wirklich aus jedem seiner Filme, auch in kleinen Szenen in den Trailer siehst du irgendwelche Leute aufpoppen, die gar nicht namentlich direkt genannt werden. Um was geht's? Es geht, ja, ist ein fiktionelles Szenario, eine amerikanische Zeitung, die eine kleine Dependance in Frankreich hat, schreibt Geschichten und blickt irgendwie bei einer Jubiläumsausgabe nochmal auf die 3 größten Geschichten zurück.
Genau.
Fühlt sich von der Beschreibung wie so ein Episodenfilm an und man sieht
also
auch
ist
im Film.
Der Trailer auch geschnitten?
Ja. Es geht also um einen Künstler, es geht um einen Studentenaufstand und eine Entführung. So, und das in einem Wes Anderson Lookalike-Film ab 10. September. Deine Meinung?
Ja, ich glaube, Wes Anderson muss man lieben oder du hast es. Ich glaube, da gibt es nicht so richtig viel dazwischen. Also entweder du kannst das damit anfangen oder du kannst nichts damit anfangen, würde ich sagen. Und ich kann da weitestgehend was mit anfangen. Mal so viel, dass ich sage, absoluter Oberhammer oder mal so, dass ich sage, ja, kann man gucken. Ich finde, die machen immer Spaß. Auch das Cast nicht zuletzt hat da einen wesentlichen Beitrag dran.
Auf jeden Fall, ja.
Audiovisuell hat er sowieso einen absolut eigenen Stil etabliert, macht ihm keiner nach. Und hier bin ich gespannt, ob, ich meine, im Trailer war es schon ein bisschen zu sehen, dass er auch stilistisch sich unterscheidet zwischen den einzelnen Episoden.
Ja, das stimmt, ja.
Und ja, von daher
Was ich mega interessant fand in dem Trailer, gefühlt versucht er sich nochmal zu toppen. Also Bilder, die teilweise wirklich wie Gemälde wirken. Sie sind staffiert, ne, so Mise-en-Scène-mäßig, wie die aufgebaut sind, was es zu entdecken gibt. Selbst in dem Trailer musste ich immer wieder anhalten, um erstmal diese ganzen Details zu erfassen. Und das dann mit seiner Kameraarbeit, die er dann immer noch verbindet, das ist, das macht auf jeden Fall optisch und ja, inszenatorisch auf jeden Fall jetzt schon mal Spaß, glaube ich. Und gerade Budapest Hotel und noch viel mehr Moonrise Kingdom, so seine letzten Filme, waren echte Highlights auch für mich. Deshalb bin Moonrise ich auch Kingdom gespannt. Auch
bei mir ganz vorne mit dabei.
Ganz vorne mit dabei, cool, ja. Cool. 10. September, ab da ist das Ding dann im Kino zu sehen und ich bin auf jeden Fall schon gespannt.
Dito.
Wie versprochen, hier nochmal ein kleiner Fallback zu den Streaming-Möglichkeiten. Und zwar kommen wir nochmal zu Netflix. Die schieben zwei Serien nach. Und zwar fangen wir mal an mit The Letter for the King. Kam relativ frisch jetzt noch der Trailer hier rein. Ich glaube gestern sogar. Ist eine Serienverfilmung nach dem Buch von Tonke Tragt, also aus holländischer Ursprung letzten Endes. Netflix legt das jetzt als Miniseries in 6 Folgen auf. Und ich nehme es direkt mal vorweg. Ich habe den Trailer mit reingenommen. Klar, es ist eher ein Jugendbuch und das merkt man im Trailer auch an. Es ist so Popmusik, es ist junges Cast. Es hat mich so ein bisschen daran erinnert an The Kid Who Would Be King vom letzten Jahr. Aber es sieht halt echt mega, mega gut und aufwendig aus. Es wurde in Tschechien gedreht, Neuseeland, Andy Serkis ist auch dabei. Na, es gibt nicht umsonst so Herr der Ringe-Vibes. Und es sieht einfach dick aus und ich muss einfach sagen, das sieht teilweise schon im Trailer wesentlich besser aus und catcht mich mehr als zum Beispiel The Witcher.
Also diese Massenszene sah besser aus als The Witcher. Die ganze Landschaft natürlich in Neuseeland, sobald du da irgendwie einmal die Drohne starten lässt oder den Helikopter abheben lässt, sieht das natürlich ultra fett aus. In die Richtung her gebe ich dir recht. Für mich macht's dann aber unterm Strich so ein bisschen diese Ausrichtung auf jüngeres Publikum wieder kaputt. Allen voran der Hauptdarsteller, dem ich überhaupt gar nicht abkaufe, was er da irgendwie auf seinen Schultern zu tragen und zu leisten hat, glaube ich. Da bin ich gar nicht mit warm geworden. Oder generell die ganzen jungen Leute und was sie da auf einmal wuppen müssen. Also das matche sich für mich nicht mit diesem eher erdigen, ernsten Ton mit diesen überepischen Bildern und dann hast du da aber diese Percy Jackson
das geht auch ein bisschen mit rein.
Dieses Percy Jackson Jugendcast da mit dazwischen, wo ich mir nicht ganz sicher bin, wo sie halt tonal hinwollen, leider.
Percy Jackson ist auch immer eine geile Referenz, ne, wenn man was beschreiben will.
Ja, und von daher, ich meine, man muss jetzt dazu sagen, ne, also es sind 6 Folgen, das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel mal davon ausgehen, dass sie gleiches Budget gehabt haben sollten wie ein Witcher, kannst du natürlich, ist es pro Folge höher.
Ein bisschen mehr Spiel auf jeden Fall, ja.
So, und im schlimmsten Fall, das will ich jetzt noch gar nicht unterstellen, dazu müssen wir die 6 Folgen erstmal gucken, im schlimmsten Fall waren die dicken Szenen die wir im Trailer hatten und das waren die einzigen. Ich will jetzt hier gar nicht mehr schützen vor den Witcher stellen. Da ist auf jeden Fall auch bei Witcher auf jeden Fall Luft nach oben und ich fand auch hier tatsächlich einige Bilder, dachte ich mir, wo sind die beim Witcher gewesen? Gebe ich dir komplett recht. Aber ob es pauschal jetzt wirklich hier besser gelingt als beim Witcher, das müssen sie erst beweisen.
Ja, muss man mal gucken. Es gab ja auch noch sowas wie Shannara Chronicles auf Amazon. Das war ja auch so ein bisschen eher jugendlich, poppig angelegt. Hier dann funktioniert, muss man mal gucken. Ab 20. März gibt es bei Netflix, da kann sich dann jeder selbst überzeugen. Interessant ist auch, es gab ja ein direktes Nachfolgerbuch, Der wilde Wald von Tonke Tragt. Wenn das also gut zieht, ne, dann wäre da sogar noch eine Fortsetzung möglich. Ansonsten, Trailer mal geben. Ich fand es interessant aus und würde, glaube ich, auf jeden Fall mal reingucken.
Ja, ich auch.
Du hattest vorhin schon erwähnt, auch von Netflix, I'm Not Okay With This, eine neue Serie, die seit gestern auf dem Streaming-Anbieter losgelaufen ist. Eine Serie mit Sophia Lillis und Wyatt Olive.
Comic-Verfilmung,
stimmt.
Wichtig an der Stelle.
Und es ist ich nehme es direkt mal vorweg, weil es wird auch so beworben, die perfekte Mischung aus Stranger Things und This is the End of the Fucking World. Warum? Weil es unter anderem von den Stranger Things Machern produziert wurde und erneut von Jonathan Entwistle adaptiert und umgesetzt wurde. Der hat nämlich auch schon The End of the Fucking World fast in Eigenregie umgesetzt und hat sich jetzt quasi von Großbritannien in die USA begeben und hat jetzt I'm Not Okay with This umgesetzt.
Jo, was soll ich sagen? Ich meine, guckt euch den Trailer an und ihr werdet feststellen, dass es sehr raunchige Coming of Age trifft Superhelden Origin Story vielleicht ist. Mhm. Und das sind, glaube ich, mindestens mal bei mir, aber ich glaube auch zum Großteil bei dir krasse Trigger für, wo sagen, ja, bitte erzähl mir mehr. Und ich für meinen Teil kann sagen, ich habe schon einen guten Teil geguckt, weil seit gestern online.
Alex, das wollte ich dich überraschen und wollte sagen, ich habe auch
schon fertig?
Nee, das habe ich nicht gemacht, aber ich habe auch die ersten zwei Folgen geguckt.
Genau. Wir auch. Und was ich ein bisschen schade finde, wo ich überrascht war, wie auch immer du es nennen möchtest, ich wusste nicht, es sind, glaube ich, 7 Folgen insgesamt.
7 Folgen, ja.
Zu 20 Minuten. Das ist ganz schön wenig Content und es ist unterm Strich auch ganz schön kurz. Es hat jetzt für die ersten Folgen bei mir okay funktioniert, aber siehe auch meine Mandalorian-Kritik, die ich, glaube ich, noch nie live auf Band gesprochen habe. Was? Es ist, ich finde, 20 Minuten ist irgendwie kurz, wenn du so 40 Minuten plus gewohnt bist.
Ja.
Seit langer Zeit. Und ja, es hat hier funktioniert, aber es ist halt irgendwie ein spannendes Universum, wo ich gerne mehr von sehen würde. Und meine Hoffnung ist jetzt, wenn das 7 Folgen zu je 20 Minuten waren, haben sie da schon eine zweite Staffel?
Wir hatten ja drüber geredet. Wir hatten ja schon drüber geredet. Du hattest ja The End of the Fucking World nicht gesehen, ne?
Ja.
Hustet er da einfach.
Es tut mir leid.
Ich habe letztens auch erst beide Staffeln nachgeholt und war mega begeistert von dieser Serie und bin ganz großer Fan geworden.
Mm.
Und es ist relativ klar, dass die zweite Staffel...
Sind die auch 20 Minuten?
Ja, die waren auch 20 Minuten, fast sogar teilweise noch weniger. Und das hat super gut funktioniert. Und ich muss sagen, The End of the Fucking World, da waren die beiden Charaktere, waren einfach noch ein Ticken gegensätzlicher und noch ein bisschen schräger. Das habe ich so hier ein bisschen vermisst. Dabei baut man jetzt hier so diesen übersinnlichen Faktor mit ein. Und Ich habe schon gelesen, dass ich das in der Staffel auf jeden Fall noch intensivieren soll. Deshalb bin ich gespannt. Die Serie eröffnet ja in den ersten beiden Folgen auch mit so einem krassen Teaser, wo die erste Staffel wahrscheinlich hingeht, in welcher Szene, wie es enden wird. Mhm. Deshalb, der Stil von The End of the Fucking World ist fast 1:1 hier übernommen worden, fühlt sich genauso an, geile Vibes.
Okay. Dann muss ich das mir auch mal noch geben.
Hat noch nicht so ganz die Stärke erreicht, finde ich, so direkt nach den ersten beiden Folgen. Aber ich bin gespannt, wo sich hin entwickelt und gebe mir auf jeden Fall noch die restlichen 5 Episoden, auf jeden Fall.
Dito.
Das ist doch schön. Guckt euch auf jeden Fall den Trailer an. Seit gestern auf Netflix frei für
alle Gott,
Abonnenten.
7 mal 20 Minuten, das reißen doch unsere Zuhörer auf der halben Arschbacke ab, Mensch.
Das kriegt man hin, glaube ich, auch. Ansonsten würde ich sagen, einigermaßen gut durchgerusht, oder? Durch diese Update Numero 26 Folge.
Blieb uns ja nichts anderes übrig, Mensch.
Die erste Folge, die wir remote aufgenommen haben. Mal sehen, ob das Outro immer noch genauso gut klappt, oder?
Tja,
Würden uns über jedes Feedback freuen. Wie Alex schon gesagt hat, was haltet ihr von der neuen Insert-Workflow-Sache? Klingt das besser? Ist die Magie immer noch da? War sie nie vorhanden? Kommentare gerne nicht mehr unter YouTube, denn da wird es keine Möglichkeiten mehr geben, sondern abonniert uns, geht auf unsere Podigy-Seite, auf unsere Podcast-Seite, da kommt ihr zu allen Plattformen, Instagram, Twitter und oder Facebook unter unserem Tag.
NSRT Podcast.
Genau, benutzt auch gerne unseren Hashtag.
NSRT Podcast.
Genauso läuft das. Dann gerne abonnieren, Spotify, unsere Podcast-Seite, ladet euch MP3s, Waves, Flux, was ihr wollt, alles runter, am besten gleichzeitig.
So sieht's aus. Und auch wenn ihr meine geilen T-Shirts nicht mehr seht, den dopen Shop gibt's immer noch.
Den gibt's immer noch, Boom. Den findet ihr nach wie vor in der Podcast-Beschreibung als Link.
Danke, Ronny, hat trotzdem Spaß gemacht, würde ich sagen, der erste Versuch
trotzdem
hier.
Trotzdem Spaß gemacht, denke ich auch. Dann lass uns das zusammenbauen, direkt hochladen und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder.
Nice.
Dann vielen Dank fürs Zuhören, bis dann.
This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.